Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, den 3. Mai. Heute geht's bei uns um Folgendes.
Wir haben einfach gemerkt, dass wir LGBTIQ weitgehend ausgeschlossen haben bisher und das passt überhaupt nicht zu unserem eigenen Anspruch.
Seit Samstag läuft der städtische Aktionsmonat gegen Homo- und Transphobie. Wir sprechen mit Stadtpräsident Alec Fograferiet über die Hintergründe. Und vom Handwerkermarsch über den Klassenkampf zum Volksfest, warum gedenken wir eigentlich ausgerechnet am 1. Mai, jährlich der ArbeiterInnenbewegung?
Der 1. Mai, das ist eigentlich ein traditioneller vorindustrieller Wechseltermin, der sogenannte Moving Day, an dem Wohn- und Arbeitsplatz gewechselt wurde und deshalb auch neue Arbeitsverträge ausgehandelt wurden.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
An den Berner Hochschulen starten heute die ersten breiten Corona-Massentests. Weil die große Mehrheit der Schulgemeinden mitmacht, rechnet die bernische Bildungsdirektion damit, dass rund 95% der SchülerInnen Zugang haben zu freiwilligen Tests. Diese finden einmal pro Woche statt während des Unterrichts. Erste Fallzahlen will die Berner Gesundheitsdirektion diesen Freitag veröffentlichen. Zähneknirschend hat die Berner Kantonsregierung die Vorlage verabschiedet für ein Stimmrechtsalter 16 zuhanden des Kantonsparlaments. Die Regierung selber lehne ein Stimmrechtsalter 16 nach wie vor ab, wie sie betont, es sei problematisch, wenn das zivile Mündigkeitsalter nicht gleich sei wie das politische. Die Forderung kam vom Kantonsparlament. Dieses will damit Jugendliche schon frühzeitig motivieren, ihre politischen Rechte auszuüben. Die Vorlage kommt voraussichtlich in der Herbstsession ins Parlament. Der Schweizer Polizeifunk bereitet massive Probleme. Wie der Tagesanzeiger berichtet, funktioniert das Funksystem der Schweizer Blaulichtorganisationen mehr schlecht als recht. Immer wieder würden sich Funkgeräte plötzlich ausschalten, teils in fatalen Momenten. Zudem gäbe es massive Verzögerungen bei der Umrüstung auf die neueste Technologie. Verantwortlich dafür seien die beiden Lieferfirmen, der Milliardenkonzern Airbus und die französische IT-Firma Atos. Da sie ein Monopol auf das System besitzen, sei der Bund ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Unter anderem habe das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BAPS, deshalb vor einigen Jahren über 300 Millionen Franken investiert für die Umrüstung in einer Hauruck-Übung ohne Ausschreibung und Wettbewerb. Seit Anfangsjahr gäbe es nun wöchentlich Kontakt zwischen dem BAPS und Atos Schweiz. Auch die eidgenössische Finanzkontrolle habe sich eingeschaltet. Es braucht einen UNO-Sonderbeauftragten für Medienschaffende. Das fordert Reporter ohne Grenzen RSF am heutigen Internationalen Tag der Pressefreiheit. Die bisherigen Maßnahmen der UNO zum Schutz von Medienschaffenden seien mangelhaft und unzureichend, so Reporter ohne Grenzen RSF. Die Zahl der Gewalttaten gegen JournalistInnen nehmen immer stärker zu. Innerhalb 10 Jahren seien über 1000 Medienschaffende ermordet worden. Gleichzeitig sei der Schutz der Medienfreiheit absolut notwendig, um den Zugang zu unabhängiger und vielfältiger Information zu gewährleisten, so RSF. El Salvadors ehemaliger Hoffnungsträger gebärdet sich zunehmend autoritär. Nach dem Erdrutschsieg kontrolliert Präsident Nayib Bukele nun auch die Mehrheit im Parlament. Dieses Parlament hat nun an seiner ersten Sitzung beschlossen, die Verfassungsrichter und die Generalstaatsanwaltschaft zu entlassen. Mit der Begründung, sie hätten private Interessen verfolgt. Die Opposition spricht von einem Staatsstreich. Mit der Zerlegung der Verfassungsorgane bewege sich El Salvador Richtung Diktatur. Damit zum Wetter. Der morgige Dienstag beginnt freundlich. Am Nachmittag ziehen Wolken auf und es beginnt wieder zu regnen bei 16 Grad. Am Mittwoch regnet es am Vormittag. Am Nachmittag gibt es Aufhellungen bei maximal 11 Grad.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Manchen mag es schon aufgefallen sein, seit Samstag wehen Regenbogenfahnen unter anderem auf dem Berner Bahnhofplatz. Grund dafür ist der städtische Aktionsmonat Like Everyone, in dessen Zentrum die LGBTIQ-Community steht. Doch warum ist es überhaupt Aufgabe einer städtischen Politik, das Thema LGBTIQ aufzugreifen? Ich habe nachgefragt bei Stadtpräsident Alec von Grafenried.
Ja, wir wollen eine Stadt der Vielfalt sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen wir eine inklusive Stadt sein. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir LGBTIQ, die ganze Population, weitgehend ausgeschlossen haben bisher. Und das passt überhaupt nicht zu unserem eigenen Anspruch. Und deswegen machen wir eben inklusive Politik auch für die LGBTIQ-Population.
Der Aktionsmonat richtet sich ja vor allem an Jugendliche. Was wird Ihnen geboten in den kommenden Wochen?
Ja, eine ganze Menge. Es soll die Vielfalt auch zeigen und wir versuchen auf allen möglichen Ebenen anzusprechen. Es gibt Aktionen im öffentlichen Raum, damit das auch sichtbar wird. Wir werden auch eine Regenbogenfahne hier auf dem Erlacher Hof hissen. Ich hoffe, sie sei schon da, dass das auch klappt. Wir wollen Diskussionsveranstaltungen machen, es soll Ausstellungen geben, es soll kulturelle Veranstaltungen geben. Also das ist ein ganz bunter Strauß an Veranstaltungen, dass man auf ganz verschiedenen Ebenen mit allen Sinnen angesprochen werden kann und sich auch dem Thema annähern kann.
Aber warum stehen denn die Jugendlichen im Fokus? Gäbe es da nicht ganz andere Altersstufen oder Gesellschaftsschichten, die mehr von Aufklärungsarbeit profitieren würden? Junge Menschen heutzutage stehen eigentlich dem Thema LGBTIQ recht offen gegenüber, aufgeschlossener. Haben Sie mit diesem Aktionsmonat Like Everyone nicht auch ein bisschen die Zielgruppe verpasst?
Sie sind sicher viel aufgeschlossener, sie sind auch sehr interessiert am Thema, sie sind sicher sehr offen und sie beschäftigen sich natürlich auch sehr aktiv mit diesen Fragen. Die Intensität der Beschäftigung geht vielleicht mit zunehmendem Alter eher etwas zurück und deswegen richten wir uns auch in erster Linie jetzt an die Jugendlichen, weil dort eben auch das Interesse am größten ist. Aber wir haben ja seit einigen Jahren auch den Auftrag und auch wir wollen auch, dass das Thema natürlich an alle Bevölkerungsschichten richten, aber zurzeit und mit dieser Aktion, da haben wir jetzt halt vor allem die Jugend im Fokus. Aber das heißt nicht, dass wir dann locker lassen und uns nur auf die Jugend konzentrieren. Wir werden andere Bevölkerungsschichten mit Sicherheit mit anderen Aktionen dann auch wieder ansprechen.
Die Stadt Bern ist ja seit 1,5 Jahren auch Teil des internationalen Rainbow City Networks. Was bedeutet das konkret?
Ja, es gibt so zwei Aspekte. Auf der einen Seite organisieren wir uns in der Städtepolitik natürlich immer mehr auch in städtischen Netzwerken für ganz verschiedene Fragen, auch für Migrationsfragen, auch in Verkehrsfragen, in Klimafragen. Allen eben möchten wir eigentlich Städtepolitik auch vernetzen. Wir arbeiten in der Schweiz mit dem Städteverband, wir arbeiten im Kanton Bern mit den anderen Städten zusammen, aber eben auch international haben die Städte gleiche Ideen, eine gleiche Ausrichtung. Dort wollen wir uns koordinieren und miteinander stärker sein, aber auch voneinander lernen können. Und das machen wir natürlich auch in diesem Netzwerk Rainbow City Network. Das war übrigens eine lustige Geschichte. Wir wollten schon lange Mitglied werden und die Nachfrage nach neuen Mitgliedschaften war so groß, dass es dann zu einem Stau kam und jetzt musste sich das Netzwerk international neu organisieren. Aber nach etwa 3 Jahren hat es dann geklappt und da sind wir Mitglied geworden.
Aber was machen denn nun Städte genau, die Teil von diesem Rainbow City Network sind?
Eben, Erfahrungsaustausch, aber natürlich auch den Auftritt. Städte zeigen eben auch, dass das nicht irgendwie eine Insellösung ist oder dass das nur irgendwo ein Thema ist, sondern es ist eben überall ein Thema und wir wollen das vernetzen, wir wollen das auch zeigen. Das schafft auch Öffentlichkeit und darum geht's ja. Wir wollen ja diese Öffentlichkeit auch schaffen und wir wollen auch zeigen, es ist eben überall ein Thema und damit auch die Leute ansprechen auf der einen Seite und die LGBTIQ-Community eben auch ansprechen und ihnen zeigen, seht ihr, nicht nur die Stadt Bern ist offen und nicht nur die Verwaltung der Stadt Bern ist offen, sondern es hat ganz viele Städte in Europa, die eigentlich die gleiche Offenheit auch praktizieren und damit steht euch auch die Welt offen.
Neben dem Rainbow City Network unterstützt die Stadt Bern ja auch die Plattform Trans Welcome. Was hat es mit dieser Plattform auf sich?
Ich glaube, Transmenschen, das ist nochmal eine Stufe mehr. Ich muss auch sagen, ich selber kenne kaum Transmenschen oder nur sehr punktuell. Und für Transmenschen, da müssen wir noch einmal eine Stufe zulegen und ihnen wirklich auch zu verstehen geben, dass sie eben auch willkommen sind in ihrer ganzen Identität. Ich glaube, diese Menschen haben es besonders nötig, dass man eben sich ihnen auch zuwendet. Und das soll mit dieser Aktion TransWelcome auch offenkundig werden. Und wir wollen Ihnen auch sagen, beispielsweise als Arbeitgeberin sind wir auch offen, eben auch für Transmenschen, TransWelcome.
Das sagt Stadtpräsident Alec von Graffenried. Der Aktionsmonat gegen Homo- und Transphobie dauert noch bis zum 6. Juni. Alle Infos dazu gibt's auf likeeveryone.ch. Gleich werfen wir hier in der Sendung einen Blick zurück auf die Geschichte des 1. Mai. Erst lassen wir aber noch einen Fabrikarbeiter sprechen. Hier sind Tonsteine Scherben mit dem Paul Panzer Blues.
Nach Hause zu meiner Braut, mir ein bisschen was zu fressen, hab ich bei Karstadt geklaut und ich sag zu ihr: Puppe, ey, ich bin heute zu geil. Und sie sagt: Mach dich, Junge, schalt den Fernseher ein, dann bin ich echt fertig. Und was ich stehen hab, das lass ich stehen. Den Abend, den kannst du mich nur noch in der Kneipe rumhängen sehen. Da sauf ich mich voll und wichst mich einer an. Dann kriegt er ein paar ums Maul, solange ich kann. Und von dem ganzen Fusel wenn ich zum Schluss ein, der Wirt weckt mich um fünf und Quatsch. Arbeit, Junge, muss sein. Ich geh unheimlich gerne auf den Rummelplatz. Ich steh auf Trubel und ich steh auf dem ganzen Krach. Dann fahr ich stundenlang mit der Achterbahn Comedy ist schöne Scheiße. War von, oh Mann, am Autoscooter fahr ich einen dicken Wagen. Ich fahr das ganze Jahr nur Mofa. Jetzt kann ich auch mal jagen. Und an der Losbude hoffe ich immer noch aufs große Los. Ich zieh nur Nieten. Warum mach ich die Scheiße bloß? Aber an der Schießbude stehen mit ner Knarre in der Hand, da träum ich, ich knall alle Schweine ab. Und uns gehört das Land. Ich mir eine Waffe, da schnapp ich mir einen Knüppel und dann fackel ich nicht lang. Ich geh zum Chef aufs Büro und ich zieh die Kröcke blank. Und wenn er dann winselt, verlassen Sie mein Haus, da soll er sein Mittagessen lutschen. Ich schlag ihm ein paar Zähne raus. Ich schrei, du Drecksau, gehst jetzt arbeiten für meinen Lohn. Marsch ab in die Kolonne, die anderen, die warten schon. Der Laden gehört jetzt uns allen, nicht mehr dir allein. Dein Fixer-Job ist aus, wir müssen dich nicht mehr, du fettes Schwein!
Rabe Info.
Kampftag, Volksfest oder Krawall mit Ansage? Trotz Corona gingen dieses Wochenende in Bern, Schweiz und weltweit erneut tausende Menschen auf die Straße zum traditionellen revolutionären 1. Mai. Aber warum eigentlich ausgerechnet am 1. Mai? Woher kommt diese Tradition und wie wandelte sie sich während der vergangenen über 100 Jahre? Wilmaral blickt zurück.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be.
Die Wurzeln des 1. Mai als internationaler Protesttag liegen im fernen Australien, im fernen Jahr 1856. Nicht von ungefähr protestierte die Arbeiterschaft damals ausgerechnet am 1. Mai.
Der 1. Mai, das ist eigentlich ein traditioneller vorindustrieller Wechseltermin, der sogenannte Moving Day, also der Tag, an dem Wohn- und Arbeitsplatz gewechselt wurde, eben im Frühling, und deshalb auch neue Arbeitsverträge ausgehandelt wurden.
Urs Andereck ist Dozent für Wirtschaftsgeschichte an der Berner Fachhochschule und Autor des Buches «1. Mai in der Schweiz – Vom Traum eines besseren Lebens». Traum der australischen Arbeiterschaft damals in den 1850er Jahren war der 8-Stunden-Tag. Sie wollten nicht mehr arbeiten als 8 Stunden während 6 Tagen. Für viele Jahre blieb das die Hauptforderung der internationalen ArbeiterInnenbewegung.
Und zwar hat die Internationale Arbeiterkongress in Paris bestimmt, dass im nächsten Mai 1890 dieser Tag mit der 8-Stunden-Forderung international begangen werden soll. Und je nach Möglichkeiten mit Arbeitsniederlegung oder nur am Abend mit Kundgeben, das ganz individuell, je nach Stärke der nationalen Arbeiterbewegung.
Am Votum des Internationalen ArbeiterInnenkongresses in Paris orientierte sich auch die Schweizer Bewegung. Am 1. Mai 1890 trug auch sie die Forderung nach einem 8-Stunden-Tag erstmals breit auf die Straße.
Genau, also das wurde übernommen, da hat man das umgesetzt, was der Internationalarbeiterkongress zum 100-Jahr-Jubiläum der Französischen Revolution notabene definiert hat. Das ist heute eigentlich noch so, nicht mehr auf internationaler Ebene, aber auch in der Schweiz gibt der Schweizerische Gewerkschaftsbund eigentlich die offizielle Parole durch, also diese internationale Orientierung, die war am Anfang sehr stark, und das Zentralistische, das haben wir eigentlich bis heute noch mit zentralen Forderungen.
Am Anfang gingen in der Schweiz vor allem Handwerker, Zünfte und Gewerkschaften auf die Straße. Es waren bürgerliche Proteste, die Berufsgruppen standen im Zentrum. Erst um die Jahrhundertwende rückte die sozialistisch-kommunistische Ideologie in den Vordergrund, so Urs Andereck.
Eine Radikalisierung kam eigentlich so ab der Jahrhundertwende mit der Parallel zum marxistischen Parteiprogramm von 1904 und dann 1910 die Bekenntnis der SP und der Gewerkschaften zum Klassenkampf, und dessen Höhepunkt war dann der Landesstreik.
Der Landesstreik von 1918 war gleichzeitig Höhepunkt und Zäsur für die Schweizer ArbeiterInnenbewegung. Mit der Niederlage der Arbeiterschaft verloren auch die Massenproteste am 1. Mai an Kraft.
Es gibt ja die Demonstration, das ist das eine, oder das andere ist dann das Fest danach, oder so heute ein multikulturelles Happening. Und so in den 20er, Anfang 30er Jahre gab es dann so eine klare sozialistische Festkultur, wo man wirklich dann auf der kulturellen Ebene so eine Gegenkultur, eine proletarische Festkultur mit Bewegungschören zum Beispiel inszeniert hat.
Wir sind das Haufen der kommenden Welt. Wir sind der Seemann, die Saat und das Feld. Wir sind die Schnitter der kommenden Macht. Wir sind die Zukunft und wir sind die Kraft zum Frieden und Flammenden.
In den 50er und 60er Jahren diente das 1. Mai-Fest vor allem der gesellschaftlichen Unterhaltung. Schwanks- und Volksstücke wurden aufgeführt. Laut Urs Andereck wurde der 1. Mai in die bürgerliche Volkskultur integriert.
Das hat natürlich verschiedene Gründe. Sehr viele Forderungen der Arbeiterbewegung, die wurden durch den Sozialstaat realisiert. Zum Beispiel in den 50er Jahren in Zürich gab es einen VW, ein Auto, oder das man zuvorderst mitgeführt hat. Und das zeigt ja auch eigentlich, ja, wir sind jetzt Teil der Konsumkultur und wir haben es eigentlich auch geschafft, von dieser Gegen- und Subkultur als akzeptierter Teil der Gesellschaft zu sein.
Als gegenkultureller Moment wiederbelebt, wurde der 1. Mai von sozialen Bewegungen wie der Frauen-, Friedens- und Drittweltbewegung und natürlich auch von den diversen MigrantInnengruppen im Zuge der starken Arbeitseinwanderung in die Schweiz.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. E ho trovato l'invaso, o partigiano.
Eigentlich kann man sagen, war die neuen sozialen Bewegungen in den 60er und dann die Ausländergruppierung echt ein belebendes Moment, das sicher auch vielleicht nicht gerade zum Überleben geführt hat, aber das dafür geführt hat, dass nicht nur ältere mit ihrem Sonntagsanzug uniformierte Gewerkschafter teilgenommen haben, sondern dass da ein neuer Schwung reingekommen ist in den 1. Mai.
Du mi devi seppellir.
Was ist heute von diesem Schwung übrig geblieben? Was für eine Bedeutung hat der 1. Mai im Jahre 2021? Hat er überhaupt noch eine Bedeutung oder ist er vielmehr nur ein alljährliches identitätsstiftendes Ritual ohne Funktion?
Da bin ich schon ganz dezidiert der Meinung, es gibt verschiedene Funktionen, die der 1. Mai auch heute noch wahrnimmt. Also erstens werden politische Themen gesetzt, oder? Vor Wahlen können sich Redner dort auch zeigen. Es ist eine Tribüne für die außenparlamentarische Linke, die sonst nicht so ein Sprachrohr hat, um sich dort als Gruppe zu zeigen. Dann ist es sicher auch eine Mobilisierung der eigenen Leute und irgendwo auch wie ein linkes Klassentreffen. Also Zürich, Kaserne, Areal, man kennt sich, es werden Beziehungen wieder gepflegt, dass auch diese Ebene hat. Es ist sehr vielfältig.
Morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Urs Anderegg ist Dozent für Wirtschaftsgeschichte an der Berner Fachhochschule und Autor des Buches 1. Mai in der Schweiz vom Traum eines besseren Lebens. Den Link zum Buch gibt's unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Montag, den 3. Mai. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann fragen wir unter anderem, warum die Warteliste bei Organtransplantationen immer länger wird. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilmar Rall und am Mikrofon verabschiedet sich Kathrin Nis. Schön, dass ihr dabei gewesen. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.